Plötzlich Geld, der Kapitalanlage-Podcast mit Finanzcoach Michael Schulte. Folge 61, Gold und Silber mag ich gern. Das Jahr geht zu Ende und wo wir uns umsehen, wird wieder vor dem nächsten Crash gewarnt. Ja, überall ist Krise angesagt, jedenfalls wenn man sich so in Deutschland umsieht. Der Rest der Welt sieht das irgendwie anders, denn wo ich mich umschaue, ist eher Optimismus. Die Kurse steigen, wir befinden uns mitten in der berühmten Jahresendrallye, die auch dieses Jahr mal wieder stattfindet, obwohl ja auch im Sommer schon das Sommerloch ausgeblieben ist und die Kurse auch dort gestiegen sind. Also dieses Jahr ist irgendwie genau andersrum als 2022. Ich weiß nicht, wer sich noch erinnert. Das war eins der schlechtesten Börsenjahre überhaupt. Nicht, weil die Kursverluste so dramatisch waren, sondern weil alle Anlageklassen nach unten gegangen sind. Dieses Jahr ist es anders. Alle Anlageklassen steigen auf magische Weise gemeinsam an. Also die Aktienindizes haben fast alle neue Höchststände. Der DAX rennt auf die 25.000 los. Er war schon mal ein bisschen näher. Ist also noch entfernt von seinem All-Time-High. Aber die 25.000 sind schon im Blick. MSCI World und S&P 500 haben gerade aktuell neue Höchststände, die zwar nicht so richtig super dynamisch sind, aber das ist ja auch gar nicht schlecht, wenn so eine Entwicklung einigermaßen nachhaltig wirkt und nicht so explosionsartig geht, wie das in den letzten Monaten so passiert ist, gerade bei den Large Caps. Trotzdem hört man überall die Unkenrufe, der nächste Crash wird herbeigeredet und ich erlebe das insofern, als mich immer mehr Kunden ansprechen und sagen, Herr Schulte, was halten Sie denn von Gold und von Silber? Das wird ja nun überall empfohlen, so als sicherer Hafen. Und wenn der Crash kommt, dann könnte das doch eine gute Geschichte sein. Ja, und dazu wollte ich mal heute ein bisschen was erzählen, denn ich reibe mir immer verwundert die Augen und frage mich, Leute, habt ihr nicht gesehen, was denn Gold und Silber gerade machen? Also das Gleiche, was wir im Bereich der Aktien sehen, das findet erst recht im Bereich Gold und Silber statt. Also Gold hat zur Erinnerung dieses Jahr zum ersten Mal die magische Grenze von $4.000 je Feinunze überschritten. Gold war lange, lange Zeit, so bis vor 20 Jahren, irgendwo immer unter 500 Euro. Dann gab es plötzlich einen Sprung auf über 1.400 Euro, das war dann 2011. Dann gab es nochmal einen Rücksetzer. Ja, und seitdem sprintet Gold nur noch nach oben, also seit 2021, also so ziemlich auch seit der Zinswende läuft Gold nur noch nach oben. So, was soll man jetzt von einer Anlage halten, die seit vielen Jahren auf Höhenflug ist? Wie gesagt, da sind diese ganzen Trommler, die sagen, ja super, Gold steigt. Allein das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Was heißt das, Gold steigt? Aktien steigen auch gerade, aber ist das auch wahr? Also stimmt es, dass Gold steigt? Nein, das ist nicht nur grammatikalisch falsch, es ist auch vom Sinn her falsch, denn wir wissen nicht, was Gold jetzt gerade im Moment macht. Wir können ja immer nur in die Vergangenheit schauen und sagen, Gold ist in der Vergangenheit gestiegen, ist tatsächlich in den letzten Tagen, Wochen, Monaten massiv gestiegen. Aber das heißt doch nicht, dass es jetzt gerade im Moment bzw. in der Zukunft steigt. Und nur das ist doch das, was uns interessiert. Es wird aber immer suggeriert, wenn man sagt, Gold steigt, man müsse nur auf diesen fahrenden, dampfenden Zug aufspringen und schon verdoppelt sich Gold nochmal, einfach nur, um uns diesen Gefallen zu tun. Das ist natürlich Quatsch und hochgefährlich. Wenn man in Gold oder in Silber oder in sonst irgendwas investieren möchte, dann ist man gut beraten, bei niedrigen Kursen einzusteigen und nicht bei Höchstkursen. Das gilt nicht nur für Aktien, das gilt auch für Gold. Deshalb, ich kann diese ganze Goldhysterie nicht ganz verstehen. Schön, wenn jemand mit Gold viel Geld verdient hat. Ich gönne es jedem. Aber es gibt auch Menschen, die haben mit der Nvidia-Aktie und mit der Apple-Aktie viel Geld verdient. Das gönne ich denen auch, ganz genauso. Und ich frage mich immer, warum sollte ich in ein Metall investieren, von dem ich überhaupt nicht weiß, warum es eigentlich steigt? Also bei einer Aktie, bleiben wir mal bei Nvidia. Bei einer Aktie wie Nvidia kann ich nachrechnen, warum die Aktie steigt. Weil die Firma tatsächlich ihre Gewinne auch vervielfacht hat. Also der Grund dafür, dass die Aktie plötzlich wertvoll geworden ist und ja in diesem Jahr die 5 Billionen Dollar Grenze überschritten hat, liegt nicht daran, dass alle plötzlich sagen, hui, Nvidia ist ein tolles Unternehmen, das finden wir schön. Nein, das liegt daran, dass Nvidia jedes Quartal wieder mal Quartalszahlen vorlegt, die besser sind, als es alle Analysten erwartet haben. Also Nvidia übertrifft ständig die kühnsten Erwartungen. Und alle Analysten reiben sich nur die Augen und sagen, wie machen die das? Wie schaffen die das, diesen riesigen Markt immer noch größer zu machen? Dass das irgendwann mal zu Ende ist, natürlich, ist völlig außer Frage. Es kann nicht sein, dass ein Unternehmen sich ständig immer weiter verdoppelt und nochmal verdoppelt. Aber ich möchte daran erinnern, als Nvidia das erste Unternehmen war, was die 3 Billionen Dollar Grenze durchschritten hat. Auch damals gab es schon viele, die vorgerechnet haben, das kann jetzt so nicht weitergehen. 3 Billionen Dollar, das ist irgendwo die Grenze. Es gibt gar nicht genug Kunden, die Nvidia diese ganzen Chips abkaufen können. Trotzdem, Nvidia ist nochmal um 60% gewachsen. Wie gesagt, ist jetzt 5 Billionen Dollar wert und hat den Analysten und den ganzen Menschen, die uns das beweisen wollten, hat uns Lüge gestraft. Im Moment gibt es auch wieder so einen Namen, der so durch die Medien geistert, wenn es um dieses Thema KI-Blase geht. Und das ist Michael Burry, ein US-amerikanischer Analyst, Hedgefondsmanager, Star-Investor, also alles Mögliche wird ihm nachgesagt. Und man liest dann häufig Folgendes. Michael Burry, der 2008 die Finanzkrise korrekt vorhergesagt hat, wettet derzeit gegen KI und Nvidia. Das ist ein Satz, der ist richtig. Es stimmt, dass Michael Burry 2008 die Finanzkrise vorhergesagt hat und Milliardär damit geworden ist. Das ist sogar verfilmt worden. Schauen Sie sich den Film mal an, der ist sehr unterhaltsam. Heißt The Big Short. Also so berühmt ist der Mensch damit geworden. Tatsache ist aber da auch, dass alle anderen Vorhersagen dieses Michael Burry, und da gab es einige seit 2008, also hat vom globalen Finanzkollaps, vom Kollaps der US-Aktien bis hin zum Dritten Weltkrieg und einer Blase der Indexfonds hat er schon vor allem Möglichen gewarnt. Nichts davon ist eingetroffen. Das Gegenteil war immer der Fall. Also alles das, wo er gegen gewettet hat, hat sich plötzlich explosionsartig nach oben entwickelt. Also Michael Burry ist in den letzten 15 Jahren der optimale Gegenindikator geworden. Das liest man aber nicht. Man liest immer nur von dieser einmaligen Vorhersage, diesem einmaligen Treffer zur Finanzkrise 2008. Es gibt so einen schönen Vergleich mit einer kaputten Uhr, die zweimal am Tag die exakt richtige Uhrzeit anzeigt. So ähnlich kann man das auch mit den Crash-Propheten sehen. Natürlich, wenn ich immer wieder einen Crash vorhersehe und das jedes Jahr gebetsmühlenartig tue, dann habe ich irgendwann mal recht. Das ist doch logisch, es geht gar nicht anders. Und auch Michael Burry wird irgendwann sagen, seht ihr, hab ich's doch gesagt. Und nur daran wird man sich erinnern, aber nicht an die ganzen Fehlprognosen, die er sich in dieser ganzen Zeit geleistet hat. Ja, und dieser Michael Burry wird jetzt auch wieder stark zitiert, weil er sich eben sehr groß gegen Nvidia und die sogenannte KI-Blase positioniert und auch dafür trommelt, dass man doch bitte in Rohstoffe, in Gold und Silber gehen soll. Das möchte ich also nur relativieren. Wie gesagt, ich möchte keineswegs Zucker über alles drüber streuen und sagen, es wird alles gut. Nein, definitiv nicht. Nochmal, der nächste Crash kommt ganz bestimmt. Es macht aber keinen Sinn, vor lauter Angst den Schwanz einzuziehen und zu sagen, alles klar, ich verkaufe jetzt mein gesamtes Portfolio und parke alles auf dem Sparbuch oder in Gold und in Silber, weil Gold und Silber war ja schon immer sicher. Nein, war es nicht. Man sollte sich mal den Goldkurs nach dem ersten Goldboom Ende der 70er ansehen. Da hat es über 25 Jahre gedauert, bis der Goldkurs den Höchststand von Anfang der 80er wieder erreicht hat. Und dass eine Anlageklasse 20 Jahre lang immer nur sinkt, das habe ich bei Aktien noch nie erlebt. Also auch bei Aktien ist es so, Natürlich haben wir immer wieder Crashs, es geht nach unten, aber diese ganzen Durchschnittswerte, die auch ich immer wieder proklamiere, also wenn ich sage, die durchschnittliche Wertentwicklung bei Aktien, die liegt zwischen 7, 8, 9%, je nachdem, in welchem Markt ich mich bewege, dann sind da ja sämtliche Crashs schon mit drin. Es ist ja nicht so, dass man sich nur die guten Jahre raussucht, sondern da sind alle Crashs mit drin. Und das ist der Grund, warum ich empfehle, niemals ganz aus dem Markt rauszugehen, immer mit einem Teil investiert zu sein und höchstens nicht mal eine taktische Reserve anzulegen, was ich dann in der Form mache, dass ich empfehle, mal Gewinne mitzunehmen, wenn so ein Fonds besonders gut gelaufen ist. Aber bitte nicht den Fehler machen und in Gold zu investieren. Nochmal zu dem Vergleich zu Nvidia zurück. Wir können bei Nvidia und auch bei anderen Aktien nachrechnen, nachvollziehen, warum der Kurs dieser Aktie steigt. Das ist bei Gold, das ist bei Silber und bei anderen Edelmetallen oder Rohstoffen nicht möglich, weil es dort allein auf Angebot und Nachfrage ankommt. Gold bekommt keine Zinsen, erwirtschaftet keine Dividenden und Mieteinkünfte können sie damit auch nicht kriegen. Gold ist einfach nur ein Edelmetall, von dem man weiß, dass es relativ selten ist und dass es relativ schwierig ist, es aus der Erde zu kratzen. Deshalb gibt es so eine Art Einstandswert. Also wenn ich weiß, okay, ich muss als Goldmine, ich sage jetzt mal irgendeinen Wert, ich kenne den Wert nicht, aber ich brauche vielleicht mindestens $2,000, um das Gold aus der Erde zu kratzen pro Feinunze. Dann ist so dieser Mindestwert von $2,000, wie gesagt, einfach aus der Luft gegriffen, der Wert, wo man sagen kann, okay, das ist wirklich die Arbeit, die in so einer Feinunze Gold drinsteckt, die ich brauche, um die erstmal überhaupt an die Erde zu holen. Also das ist dann so ein Wert, wo man sagen kann, den kann ich irgendwie nachvollziehen. Aber ob dann dieser Wert auch tatsächlich etwas ist, mit dem ich bezahlen kann und womit ich dieses Gold weiterverkaufen kann, der einzige Grund ist, dass das der Wert ist, bei dem die Goldmine anfängt, Gewinn zu machen. Punkt. Aber alles andere ist wirklich nur Fantasie, Angebot und Nachfrage und natürlich auch politisch gelenkt. Wenn die Notenbanken anfangen, ihre Goldreserven aufzustocken, dann denken alle, oh, das muss ich jetzt auch machen. Wenn die Notenbanken das machen, dann wird Gold auch knapp in der Zukunft und dann kaufe ich auch Gold. Aber wie gesagt, Gold hat nichts mit Aktien oder mit echten Sachwerten zu tun, sondern es ist immer nur ein totes Metall, das keinen eigenen Ertragswert hat. Und noch was, Gold ist im Gegensatz zu Silber nicht mal ein Industriemetall. Ich kann mit Gold nichts anfangen. Gut, ich kann irgendwelche Kontakte vergolden. Ich kann auch als Zahnarzt Goldimplantate herstellen. Also es gibt gewisse Anwendungen für Gold, die aber einen winzigen Bruchteil dessen darstellen, wofür Gold tatsächlich genutzt wird, nämlich als Reserve. Liegt also in irgendwelchen Tresoren oder in irgendwelchen unterirdischen Kellern. Oder als Anlage Gold, als Münzen, also in irgendeiner Weise als Zahlungsmittel. Aber eben nicht als etwas, als ein echter Sachwert, der eine eigene Ertragskraft hätte. Und das ist immer der Punkt, wo ich jeden Anleger frage, warum glaubst du daran, dass der Kurs steigt, wenn doch dieses Asset, wenn doch diese Kapitalanlage selber überhaupt keine Ertragskraft hat und auch gar keinen Grund dafür liefert, eine Wertsteigerung zu erfahren. Ja, das sind so ein paar Gedanken, die man sich zum Thema Gold machen sollte. Aber wie gesagt, das Wichtigste finde ich, sich wirklich zu überlegen, möchte ich Gold beim aktuellen Kurs von, in Euro sind es jetzt 3.600 Euro etwa, kaufen zu einem Kurs, der so hoch ist wie noch niemals zuvor in der Geschichte. Bei Silber sieht es ähnlich aus. Da liegen wir bei 50 Euro die Feinunze. Das ist natürlich deutlich niedriger. Aber wie gesagt, Silber kann ich ja wenigstens nochmal als Industriemetall benutzen. Das wird viel gebraucht. Es gibt andere Metalle, die noch viel, viel mehr gebraucht werden. Das schönste Beispiel ist Kupfer. Kupfer ist immer so ein guter Indikator für die Wirtschaftsleistung. Wenn der Kupferpreis steigt, dann ist das häufig ein Indikator dafür, dass die Wirtschaftsleistung steigt. Denn Kupfer wird tatsächlich in der gesamten Elektroindustrie gebraucht und ist ein Indikator dafür, was in Zukunft an Anlagen gebaut wird. Ja, ansonsten wünsche ich uns, dass das Jahr in dem Sinne noch weitergeht. Also ich wünsche mir keine neuen Höhenrauschrekorde, aber ich wünsche mir auch keine große Krise noch zu Ende des Jahres. Also wenn es so, wie es ist, weitergeht mit einem mäßigen Wachstum, dann wäre ich sehr zufrieden und kann mich gut auf das nächste Jahr freuen. Bis dahin, ein schönes Wochenende und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ihr Michael Schulte.
Das war Plötzlich Geld, der Kapitalanlage-Podcast mit Finanzcoach Michael Schulte. Für weitere Folgen abonnieren Sie unseren Podcast und schauen Sie auf meiner Website vorbei.